Heute zu Gast ist Philipp Horn. Er ist Mentor bei uns im Grundwerk und wir sprechen nicht nur über seine Mentorentätigkeit hier im Grundwerk, sondern auch über seine Startups, die er schon gegründet hat, über Fehler, die man vielleicht nicht machen sollte und Dinge, die man sich zu Beginn schon überlegen sollte, bevor man gründet, bis hin zu seinem interessanten Netzwerk, was er auch immer mitbringt. Herzlich willkommen, Phil.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Grundwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Meine erste Frage an alle Gäste ist immer, was war dein erster Job und was hast du da gelernt? Darf gerne auch ein Schülerjob sein oder Studentenjob.
Mein erster Job war, bei meinem Großvater im Garten zu arbeiten. Das habe ich bestimmt so 2 Stunden am Tag gemacht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
Okay, und was hast du da mitgenommen? Was hast du da gelernt?
Da hat mein Großvater bei mir den Grundstock für mein Interesse an allem gelegt. Mein Interesse an Naturwissenschaften, mein Interesse nachzuforschen, wie was funktioniert, warum was geht und warum was nicht geht, auch gerade im Garten zu lernen, was zusammen funktioniert, welche Pflanzen zusammen funktionieren, mit welcher Erde sie besser funktionieren. Ja, das fand ich damals so spannend. Wie gesagt, das war der Grundstein für meine ständige Nachfragerei und nicht Dinge einfach so zu belassen, wie sie sind, sondern wirklich der Sache auf den Grund zu gehen.
Das ist ja tatsächlich auch etwas, was du bei uns sehr häufig machst. Nachfragen, das passt ja sehr gut. Du bist ja Mentor bei uns im Grundwerk und wie bist du eigentlich auf das Grundwerk aufmerksam geworden?
Es war ein Freund von mir, der auch Mentor hier ist, Tobias. Ja. Tobias hatte schon, ich glaube, ein Jahr tatsächlich, bevor das Grundwerk hier gestartet hat, hat er mir erzählt, er hätte jemand getroffen, der sowas vorhat. Wir haben selbst schon mal überlegt, ob wir irgendwie sowas aufziehen können. Dann haben wir uns, glaube ich, irgendwann mal ein halbes Jahr, bevor das Grundwerk hier aufgemacht wurde, mit dem Uli auf dem Weihnachtsmarkt. Also müsste es jetzt eigentlich 2 Jahre oder 3 Jahre
Vielleicht
her
sogar
sein.
3 schon, ja.
3 Jahre her sein. Und ja, da haben wir uns gut ausgetauscht und ich denke, das hat einfach gepasst. Und dann dachte ich, genau, da brauche ich nichts selber machen, dann mache ich hier mit.
Aber wie hast du eigentlich das Interesse an Startups gefunden? Also du bist ja eigentlich in einem großen Unternehmen unterwegs, in, würde ich mal sagen, wahrscheinlich sehr straffen Strukturen. Was reizt dich denn am Gründen oder an Gründern und an Startups?
Also ich habe meine Karriere eigentlich schon während des Studiums mit Startups begonnen, selber eine Idee zu haben. Und es hat mich eine Zeit gekostet, zu verstehen, dass ich die dann auch selbst umsetzen kann. Und das Erste, was wir gemacht hatten, war, als das Internet damals aufkam, eine Webdesign-Firma aufzumachen, um Firmen zu helfen, ins Internet zu kommen. Seitdem zwischen Angestelltenverhältnis und eigenen Unternehmen eigentlich immer hin und her und mehrere Unternehmen gegründet. Und ich glaube, das Letzte war das Größte. Es ging dann irgendwann auch in die Hose. Und letztendlich sehe ich, dass all die Fehler, die ich gemacht hatte mit meinen Unternehmungen, dass ich damit anderen helfen kann, diese Fehler zu vermeiden. Und das ist meistens die größte Hilfe, die ich bieten kann.
Was hast du denn da zum Beispiel mal gegründet? Also neben dem Webdesign.
Ich hatte mit einem Freund zusammen ein Security-Unternehmen gegründet. Wir haben Firmen auditiert und
für IT-Sicherheit,
genau. Wir haben sogar Banken auditiert. Sollte man gar nicht meinen, also mit dem Hintergrund, den wir hatten, aber der war wohl trotzdem gut genug, dass sie uns da zugelassen haben, weil da sind schon Formalien zu erledigen, die nicht ganz ohne sind. Ich habe mich dann irgendwann rausdividiert, weil ich ein anderes Startup machen wollte, was mir noch wichtiger war. Mittlerweile ist das Unternehmen aber ein ziemlich großes Beratungsunternehmen hier in Deutschland.
Und wenn du jetzt hier ins Grundwerk kommst und mit Startups sprichst, was stellst du da denn eigentlich so mal als Frage? Wie weckt ein Startup dein Interesse? Das ist ja dann auch die andere Frage noch dazu.
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das sind sicher immer wieder unterschiedliche Dinge, die das tun. Aber eine der wichtigsten Fragen, die ich immer wieder stelle, und ich weiß nicht, ob ich sie am Anfang stelle, aber ist, wofür steht ihr? Was macht ihr da? Und wie soll die Welt aussehen oder der Teil der Welt, den ihr damit beglückt, nachdem ihr da wart? Wofür steht ihr und was wollt ihr damit erreichen? Und ich bin immer wieder überrascht, wie genau diese simple Frage oft nicht beantwortet werden kann. Vielleicht ist er auch ein bisschen gemein, wenn man sie so mal gestellt bekommt. Aber nach ein bisschen Nachdenken sollte man da schon drauf kommen. Sonst weiß man, dass man vielleicht ein Thema hat mit seinem Startup.
Ja, dann ist man vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo man es nach außen bringen kann, ne? Wo man es in den Markt bringen kann, wenn man das noch nicht in ein paar Worte fassen kann. Ich glaube tatsächlich, dass das eine der schwierigsten Aufgaben ist am Anfang. Wenn man mit einem Thema loslegt, ist man ja erstmal begeistert von der Idee und entwickelt die weiter. Und das dann runterzubrechen in zwei Sätze, so dass es die Oma von nebenan versteht oder zumindest mal der Nachbar, ist gar nicht so einfach immer. Vor allen Dingen in unserer hochtechnologisierten Welt, wo alles etwas komplizierter scheint, ist es nicht so einfach, das immer zu simplifizieren. Ja.
Ein Freund von mir hatte mir das ganz früh mal erzählt, wenn er Dinge möglichst simpel rüberbringen möchte, dann hat er es immer genannt Kindergarten und vorstandsgerecht.
Ja, genau. Das kenne ich auch. Oder Letter to Grandma. Also ja, wirklich genau. Mal aufschreiben, wenn ich an meine Oma das berichten würde, was ich mache. Ja, das ist auch mal ein ganz guter Hinweis, weil dann spricht man eine andere Sprache und das ist meistens ganz gut. Dann verlässt man so die technische Ebene und die Fachsimpel-Ebene. Kindergarten und Management, ja. Bist du denn in deinem beruflichen Umfeld bei Verizon auch mit neuen Business-Ideen konfrontiert? Also bist du da auch unterwegs, immer, also im Business Development?
Ja, das ist im Prinzip mein Tagesgeschäft. Ich bin dafür verantwortlich, neue große Deals zu erzeugen. Und dazu muss ich erstmal verstehen, in welchem Geschäft der Kunde ist, welche Ziele die verfolgen und wo sie sich hinbewegen wollen. Und dann versuche ich selbst und aber auch immer gute Teams zusammenzubringen, die dem Kunden helfen, das, was wir gut können, Infrastruktur und Dinge eben am Laufen halten, Betriebe von Infrastruktur, und wie dem Kunden das helfen kann, diese Ziele zu erreichen und vielleicht sogar andere Ziele zu erreichen, als die ihm bewusst war, die er erreichen kann, weil er noch nicht wusste, was the art of the possible ist.
Also da geht es hauptsächlich um IT-Infrastruktur, also die Technik, die dahinter liegt. Das, was wir immer einfach als Internet und Cloud bezeichnen und
sowas, ja.
Ja, sowas in der Art. Okay.
Netzwerk, Security, Unified Comms, IoT, 5G.
Okay, zwei Begriffe dazwischen kannte ich, glaube ich, noch nicht. Unified Comms? Was
ist das? Ach so, Unified Communications. Das kennst du schon, das nutzt du jeden Tag.
Das
ist alles von klassischer Telefonie bis zu Videokonferencing, Telepräsenzräume.
Also was eigentlich schon in unserer Arbeitswelt ziemlich selbstverständlich ist.
Ja.
Was hast du denn schon, wenn du als Mentor unterwegs warst hier mit Startups, in welchen Bereichen hast du denn betreut? Also wenn du die erste Frage gestellt hast und die erste Hürde nehmen konnten und dir zumindest ungefähr vermitteln konnten, was sie tun. Wo glaubst du, sind die meisten Themen bei den Startups? Wo steigst du dann ein und kannst irgendwie helfen?
Ich glaube, die meisten Themen sind so ein bisschen rund um dieses Thema, wo sie denn überhaupt hinwollen. Die haben eine gute Idee oder ein gutes Produkt, fokussieren sich aber zu sehr auf die Idee und das Produkt und nicht auf den Kunden, wo es letztendlich hin muss. Also sich mehr in den Kunden rein zu versetzen und dann zu überlegen, wie bringt man es bei ihm an, dass er versteht, welchen Benefit er davon hat. Aber auch ganz simple Sachen wie, strukturiere ich die Firma, wie mache ich einen Zeitplan, bis wann will ich was erreicht haben oder muss ich was erreicht haben. Auch ganz oft, wenn man ein Startup gründet und da voll reingeht, also seinen Job kündigt, dann muss man sich auch überlegen, wie lange kann ich das machen? Wie viel Sauerstoff habe ich im Tank? Und wann muss ich die Reißleine ziehen? Ich fange eigentlich ganz oft daher an, von hinten, dass sich die Leute klar werden, welchen Impact das auf das Privatleben hat, damit sie zwischendrin nicht in Panik verfallen, sondern wirklich wissen, dass sich vorher gut überlegt haben, wie viel Zeit sie haben, was zu machen und wann es dann auch gut ist. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich hart lernen musste. Ich bin bei einer Unternehmung, da habe ich so sehr dran geglaubt, dass ich all in gegangen bin und habe genau diesen Absprung erstmal nicht gefunden. Und es war dann danach nicht besonders schön. Deswegen ist das eine Hilfestellung, ich glaube, die auch gerne angenommen wird.
Gibt es da eigentlich so Maßzahlen, die man sich, was weiß ich, ich muss mindestens ein Jahr durchhalten ohne Einkommen oder bis das Ding zum Fliegen geht, oder ist es mehr oder ist es weniger? Es gibt ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, womit man alles gründen kann oder wie viel Kapital muss ich denn eigentlich haben, um was loszutreten? Gibt es da irgendwelche ungefähr Zahlen, an denen man sich orientieren kann?
Nicht, dass ich wüsste. Also das ist so individuell, weil es ja auch davon abhängt, von der Risikobereitschaft, wie das, sagen wir, das Gefüge rund um die Gründer ist. Können sie sich irgendwo abstützen, können sie sich irgendwo auffangen, haben sie eine Familie zu unterstützen. Das sind so individuelle Themen und natürlich auch die eigene Risikobereitschaft ist sehr unterschiedlich. Aber die zu verstehen, wie die tatsächlich ist, und ich glaube, eine der Sachen, die ich in dem Bereich ganz gut rauskitzeln kann, ist, den Unterschied rauszuarbeiten zwischen dem, wie man gerne wäre und wie man tatsächlich ist.
Kannst du da ein Beispiel machen?
Naja, also gerade wie risikobereit ist man? Man möchte ja immer sagen, man ist sehr risikobereit. Und wenn du dann aber Fragen im privaten Bereich stellst, was wichtig ist und was auf keinen Fall in Frage gestellt werden darf, dann merkst du, na, da sind schon ein paar Dinge, die Risikobereitschaft einschränken sollten. Und das muss man dann auch erkennen und umsetzen. Also ich werde nicht anfangen, daran zu arbeiten, dass sie risikobereiter werden, sondern dass sie verstehen, ihre Risikobereitschaft richtig einzuschätzen.
Super Punkt als Gründer, wirklich zu überlegen, was bin ich bereit zu investieren an Zeit, an Geld und auch an Verzicht. Und Zeit ist ja auch nicht nur die Arbeitszeit, wie man es aus einem Angestelltenverhältnis kennt, sondern deutlich mehr. Und auf jeden Fall wichtig, sich das am Anfang zu überlegen, bevor man all in geht.
Genau. Das nächste, was eigentlich direkt danach kommt, ist so eine Art, ich will es nicht den Businessplan nennen. Das sind Teile eines Businessplans, aber ist das ein Konzept, ist das Unternehmen, das überhaupt die Berechtigung hat zu fliegen? Rechnet sich das unterm Strich und skaliert es so, dass man davon leben kann und dass vielleicht sogar andere davon leben können? Da sehe ich auch ganz oft, bin ich immer wieder verwundert, dass man, ich habe es selber nicht in der Schule gelernt, du lernst das nicht in der Schule. Aber das ist ein Lebensskill, den man eigentlich immer braucht. Ne? Rechnet sich's. Ne?
Ja, jetzt hast du gerade skalieren gesagt. Da gibt es ja sicherlich auch ganz unterschiedliche Formen von skalieren und nicht jedes Business muss gleich hoch skalierbar sein. Aber was muss man denn beim Skalieren bedenken, wenn man darüber nachdenkt, ob das Business skalierfähig überhaupt ist? Ja,
ja, da gibt es auch wahnsinnig viele Aspekte. Die sind sehr individuell. Eine Sache ist mal die Finanzierung, wo ich mir grundlegend Gedanken machen muss. Möchte ich aus organischem Wachstum ohne fremdes Kapital von außen schön langsam, aber bestetig wachsen und dann vielleicht mal richtig durchstarten? Oder ist meine Idee vielleicht so, hat so einen großen Finanzbedarf, dass ich ohne Kapital von außen gar nicht klarkomme? Am Anfang geht es ja darum, wahrscheinlich immer ein Beispiel, wo man sagt, ich bräuchte sowas wie Lighthouse-Kunden. Das heißt Kunden, an denen ich das Produkt testen kann und die auch sagen können, ob es so taugt, ob sie auch Geld dafür bezahlen würden und auch den Preis, den ich verlangen muss, damit mein Unternehmen laut dem Businessplan funktioniert, ob die das bereit wären zu zahlen und wenn das nicht funktioniert, dann zu adaptieren. Und dann gibt's irgendwann die Phase, wo ich sage, so jetzt gehe ich raus und fange an, in diese Zielgruppe reinzugehen und zu verkaufen. Und dann sieht man, in welchen Funktionen man mehr Leute braucht oder vielleicht auch heute mehr AI, mehr System. Irgendwann gibt es die dritte Phase, wo dann richtig groß skaliert wird oder das schnelle Wachstum kommt. Und manchmal sollte man sich auch ganz am Anfang, auch wenn es vielleicht erst 2-3 Jahre raus ist, Gedanken drüber machen, wie dieses Wachstum danach stattfinden soll, weil das hat dann relativ viel, meiner Ansicht nach, nicht nur mit dem Wachsen des Unternehmens und mehr Umsätzen und mehr Kunden zu tun, sondern vor allem bedeutet es in der Regel, dass man mehr Mitarbeiter braucht. Und wie halte ich bei schnellem Wachstum die Kultur auf der Ebene, wo ich sie haben möchte? Ebene ist nicht das richtige Wort, aber wie pflege ich die Kultur, die ich mir gestellt habe, dass in meinem Unternehmen herrschen sollte?
Ja, die Frage ist auch, hat man sich überhaupt schon darüber Gedanken gemacht? Ne? Wenn man so ein Gründerteam hat, dann hat man irgendwie ein gemeinsames Verständnis und eben durch die gemeinsame Idee ist man zusammengeschweißt und dann rennt man ja erstmal los und alles funktioniert gut, aber irgendwann kommt da natürlich mal ein Tief, wo man sich dann vielleicht Gedanken macht, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, und wenn dann Mitarbeiter dazu kommen, dann wird es eine andere Herausforderung. Das ist auf jeden Fall ein großer Wachstumsschritt, der ja dann auch deutlich mehr verpflichtet. Also das empfinde ich so. Wenn man sagt, man stellt jemanden ein und man muss ein monatliches Gehalt zahlen, ist das eine andere Verpflichtung, als wenn man selbst sagt, ja gut, nächsten Monat wird es halt eng, dann ist das halt so. Ja, das kann man schon irgendwie abfedern. Aber einem Mitarbeiter kann man nicht sagen, verzichtest jetzt mal auf dein Geld. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, Wachstum ist ein Riesenthema. Merken wir ja jetzt auch im Gründwerk nach 1,5-2 Jahren, da kommt das erste Wachstum oder auch die ersten Wachstumsschmerzen, wo dann Suche nach Investoren schwieriger wird oder ansteht und dann gemacht werden muss, oder wo auch einfach Startups sagen, ja, war vielleicht doch nicht das Richtige. Ich muss mich nochmal umorientieren, sowohl in meinem Produkt als auch vielleicht ganz bleiben zu lassen. Ja. Was ja auch absolut fair ist. Wenn man es erkennt, sollte man, glaube ich, die Reißleine ziehen, wie du gesagt hast. Das sollte man sich ja auch vorher überlegen. Was sind denn große Fehler, die man machen kann als Startup?
Da gibt es, glaube ich, viele.
Wo
fangen wir an? Genau. Ja, ich glaube, eine der größten ist, keinen Plan zu haben. Also einfach nur zu glauben, dass man eine tolle Idee hat und dann passiert der Rest von alleine. Da habe ich eine der besten Geschichten, war für eine Firma, für die ich mal gearbeitet habe, ein amerikanisches Unternehmen. Da hatten die Gründer gedacht, sie haben ein System gebaut, das ist so super, da brauchen sie gar keine Sales-Leute. Und dann haben sie sich eine 0800-Nummer besorgt. 0800-Server hieß die damals. Und dann saßen sie alle drumherum und haben gewartet, dass jemand anruft. Aber es rief niemand an. Warum sollte auch jemand anrufen? Die dachten einfach nur, die Nummer ist so cool, da rufen die an und bestellen ihre Produkte. Aber Da hat monatelang keiner angerufen und irgendwann haben sie dann doch angefangen, Sales aufzubauen. Es ist einfach eine verschobene Wahrnehmung dessen, wie ein Markt funktioniert, weil man sich zu sehr auf seine eigene Idee und sein cooles Produkt konzentriert hat. Manchmal ist es aber auch andersrum. Das sind Leute, die wissen ziemlich gut, Go-to-Market funktioniert, wie man Sales und Marketing macht und vergessen darüber hinaus, dass man auch ein sehr gutes Produkt braucht und den Kunden glücklich machen muss, damit sich sowas auch gut verkauft. Marketing ist oft unterschätzt, sowas wie das Messaging, dass man genau beschreiben kann, was man eigentlich beim Kunden erreichen will. Also dass der Kunde einem Satz schon mal weiß, worum es wirklich geht und vielleicht in zwei weiteren Sätzen auch verstanden hat, warum er es unbedingt braucht und sich mal darauf einlassen sollte oder es zumindest ausprobieren sollte. Da denken die meisten, sie haben es. Aber wenn man da ein bisschen nachbohrt, stellt man relativ schnell fest, da fehlt noch eine ganze Menge, damit es beim Kunden wirklich, dem Durchschnittskunden tatsächlich auch so ankommt.
Also Darstellung der Startups auf jeden Fall ganz wichtig nach außen, ne? Also Marketing, Vertrieb. Ich habe tatsächlich mal jemand hier im Grundwerk auch fallen gelassen, wenn das Produkt steht, dann bist du bei 70, 80, vielleicht sogar 90% Marketing, Vertrieb, Anteil in deinem Unternehmen, worum du dich kümmern musst. Mhm. Würdest du das auch so unterstreichen?
Das kommt drauf an, was es für ein Produkt ist. Also mein letztes Startup, da war das nicht der Fall. Wir hatten 90% in der Entwicklung und das war auch nötig so. Es war ein sehr komplexes, kompliziertes Produkt und da war dieser Mix genau der richtige. Aber ja, also bei vielen, das weiß ich, wenn ich heute eine Online-Plattform baue, dann wird das wohl genauso sein. Dann ist das Go-to-Market, braucht den größten Aufwand, ja.
Vielen Dank, Phil. Das waren schon alle Fragen, die ich hatte. Tipps für die Startups hatten wir auch dabei. Ja, toll, dass du da warst und toll, dass du aus deiner Mentorentätigkeit hier erzählt hast. Und vielleicht ist das ja auch interessant für andere Startups mal herzukommen und von deinem Wissen mitzunutzen. Übrigens auch von deinem Netzwerk. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt. Du bist auch immer jemand, der sofort sagt, ah, ich kenne da jemanden, ich kann dich mit dem vernetzen. Das ist ja auch extrem hilfreich, gerade im Gründungsumfeld, dass man Menschen kennenlernt, die einen irgendwie ein Stückchen weiterbringen. Und jeder Baustein hilft halt, um das gesamte Konstrukt zu bauen.
Da verlasse ich mich immer gerne drauf. Ich habe mein Netzwerk und meine Freunde. Ich weiß gar nicht so viel selbst, aber ich weiß, wer was kann. Meistens in Verbindung mit denen bringe ich dann den größten Vorteil. Für Startups eigentlich in jedem Stage. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War ein interessantes Gespräch mit dir.
Ciao.
Ciao.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Grundwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.